HR Info. Wissenswert.
Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Man soll nur also wissen, wo das hinführt, wenn man Menschen beginnt auszugrenzen. Je nachdem, wer regiert, kann es immer wieder in Auschwitz enden.
Trude Simonsohn hat Auschwitz und drei weitere Lager überlebt. Sie spricht immer wieder von dem Glück, das sie hatte, aber auch davon, dass sie viele Chancen hatte, tot zu sein. Vor 70 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde Auschwitz befreit. Dieser Tag hat Symbolkraft und ist deshalb auch Internationaler Holocaust-Gedenktag. Und die Erinnerung ist uns seitdem eine Verpflichtung. HR-Info wissenswert heute über das Leben und Überleben der Trude Simonsohn. Zusammen mit der Sozialwissenschaftlerin Elisabeth Abendroth hat sie ein Buch gemacht. Wie könnte es anders heißen als Noch ein Glück? Auch das stellen wir vor. Mein Name ist Heike Liesmann. Trude Simonsohn lebt seit nun 60 Jahren in Frankfurt am Main. Im März wird sie 94 Jahre. Es sind 12 Jahre ihres Lebens, über die sie immer wieder berichten muss, die Zeit von 1933 bis 1945. Sie wurde Zeugin der grauenhaften Verbrechen der Nazis. Sie verlor ihre Eltern. Aber wenn sie erzählt, in Schulen und an Universitäten oder für unseren Autor Jürgen Gandela, dann macht sie auch immer deutlich, was Menschen hilft, zu überleben. Was ihr und anderen Kraft gab, durchzuhalten, das waren Musik und Vorträge, die die jüdische Selbstverwaltung organisierte. Die Kinderoper Prundibar wurde berühmt über Theresienstadt hinaus. 55 Mal wurde sie im Lager aufgeführt und bedeutete ein Stück Leben, vor allem für die Kinder.
Prundibar wurde also aufgeführt und die Kinder haben ja ab 14 Jahren schon gearbeitet, mussten üben nach der Arbeit. Aber es hat ihnen so viel Spaß gemacht und das ganze Ghetto pfiff die Melodien, die wunderbar waren, und es wurde mindestens 50 Mal aufgeführt. Und der, der den Prundibar gespielt hat, war ein Liebling des ganzen Ghettos und hat auch manchmal mehr Essen bekommen und ist leider in Auschwitz umgekommen. Wie viele Kinder. Aber das hat für sie enorm viel bedeutet, wenn man daran denkt, dass von den 11.000 Kindern, ich weiß nicht wie viel, überlebt haben, dann bin ich froh, dass sie das im Leben gehabt haben. Im Ghetto bedeutete diese Kultur, wenn man hungert, ist es schwer zu ertragen. Aber wenn man dazu Kultur hat, kann man es viel leichter ertragen. Wenn man uns behandelt, als ob wir weniger als Wanzen wären, und wenn man kreativ sein kann und wenn man Kultur genießen kann, verliert man nicht das, was man menschliche Würde nennt.
Kultur als Rettungsanker für Trude Simonsohn in der Nazizeit. In all ihrem Unglück hatte sie das Glück, immer wieder Hilfe zu bekommen, wenn sie von den Nazis am stärksten bedroht wurde. Dabei bekannte sie sich von Kindheit an zur deutschen Kultur.
Ich komme aus der Tschechoslowakei, aus Mähren, aus der Stadt Olmütz, und bin doppelsprachig groß geworden. Ich bin in die tschechische Volksschule gegangen und habe die jeweilige Klasse privat Deutsch zu Hause gelernt und immer die Prüfung gemacht. Ich hatte eine sehr emanzipierte Großmutter und Mutter. Meine Mutter hat Hutmacherin, Modisterei gelernt in Wien, und mein Vater war Kommissär für Getreide, weil es war ja große Malzfabriken bei uns in Olmütz. Und die jüdischen Leute, die Wohlhabenderen, waren eigentlich Deutsch in Olmütz und haben das deutsche Theater unterstützt und die deutsche Kultur.
Trude lernte zwar Hebräisch, als besonders religiös empfand sie sich nicht.
Nein, wir waren ein sehr liberales Haus. Und mein Vater hat sich 1930, war ich ja noch ein Kind, zur jüdischen Nationalität bekannt, sodass ich nie ein Problem mit meiner jüdischen Identität hatte. Ich komme aus einem liberalen Haus. Man hat die hohen Feiertage gehalten, ja. Aber man wusste, man ist Jude.
Nach dem Diktat Heim ins Reich marschierten am 15. März 1939 deutsche Truppen in die Tschechische Republik ein. Und nun galten auch dort alle antijüdischen Gesetze. Vom Heiratsverbot mit sogenannten Ariern bis zum Berufsverbot für Mediziner und dem Verbot für Juden, sich auf öffentliche Parkbänke zu setzen. Trude spürte den Wandel sofort in der Schule.
Und nach dem September 38 hat eine Mitschülerin eine Redeübung gehalten mit dem Titel Der Unterschied zwischen Deutschen und den Engländern, der also strotzte vor antisemitischen Anwürfen. Und die Klasse applaudierte wie eh und je und ich saß da wie gelähmt. Und was ich nie vergessen habe, dass mein Englischprofessor, so heißen die Studienräte bei uns, nach der Stunde zu mir kam und sagte, möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Wenn ich geahnt hätte, was Sie reden würde, hätte ich es nicht zugelassen.
Die Schülerin hatte für ihre Redeübung zwei Artikel aus dem Stürmer ins Englische übersetzt. Mit all der Hetze, die den Juden sogar das Menschsein absprach.
Als ich nach dem 15. März zu meinem Klassenlehrer ging und gesagt, ich möchte ein Abschlusszeugnis haben, ich würde die Schule verlassen, muss also dazu sagen, dass ich schon damals in der zionistischen Jugendbewegung war und umschulen wollte, Landwirtschaft lernen wollte, um später in einen Kibbutz nach Palästina zu gehen. Und habe aber gesagt, diese Schule betrete ich nicht mehr, denn nach dem 15. März hat mich kein einziger Mensch aus meiner Klasse noch gekannt auf der Straße. Ich war nicht mehr vorhanden. Und er sagte, es ist aber so schade, Sie lernen gut, ich möchte, dass Sie bleiben. Und ich sagte, Herr Professor, ich werde nicht mehr bleiben können. Und er sagte, ich werde Sie schützen. Und so jung wie ich war, habe ich gesagt, Sie, Herr Professor, werden mich nicht mehr schützen können.
Und damit hatte sie recht. Bald begann die Verfolgung und Leidenszeit für die Juden.
Ich bin ja sofort auf ein Gut gegangen und habe da Landwirtschaft auch gelernt, was mir übrigens sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich muss angezeigt worden sein, da seit 1941 auch die zionistische Jugendarbeit verboten war. Und jemand hat auch aus der zionistischen illegalen Arbeit eine kommunistische gemacht. Das habe ich erst aber erfahren, als mir die Anklage vorgelegt wurde. 1942 wurde Heydrich von tschechischen Fallschirmspringern, die aus England eingeflogen waren, ermordet und nach diesem Attentat wurde das Standrecht aufgerufen und Tausende von Menschen, egal ob sie irgendwas damit zu tun hatten, ermordet. Und in dieser sogenannten Heydrich-Affäre wurde ich auf einem Gut in Böhmen verhaftet, ohne dass man mir sagte, wessen ich eigentlich angeklagt bin. Und eine Woche später ist meine Mutter nach Theresienstadt deportiert worden. Was ich noch vergessen habe zu sagen, mein Vater ist am 1. September 1939 als Geisel verhaftet worden, nach Buchenwald gekommen und später nach Dachau. Und als ich im Gefängnis war, habe ich die Todesnachricht aus Dachau von meinem Vater bekommen. Das war aber ein Tiefpunkt überhaupt in meiner Verfolgung gewesen, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, dass es niemanden mehr auf der Welt gibt, für den es wichtig ist, ob ich lebe oder nicht.
Doch es gelang den Nazis nicht, die Mitmenschlichkeit völlig zu unterdrücken.
Als ich die Nachricht vom Tod meines Vaters bekam, war ich am Ende und ich wollte nicht mehr leben. Und da hat der Maurer gegenüber meiner Zelle die Wohnung des Verwalters renoviert. Und dieser Maurer, den ich nie vergessen habe, nie vergessen werde, hat mir jeden Tag Mut zugesprochen. Ohne diesen Maurer hätte ich nicht durchgehalten. Und da wurde mir eine tschechische Zigeunerin auf die Zelle gebracht. Und diese Zigeunerin hat so viel Mut und Leben ausgestrahlt und hat etwas gemacht, woran ich nie als junges Mädel geglaubt habe. Sie hat aus der Hand gelesen. Und ich hatte ihr natürlich erst sehr skeptisch zugehört, aber sie hat mir unwahrscheinlich viel Kraft vermittelt. Das vergesse ich nie. Also die habe ich auch so im Gedächtnis, jung und schön und mutig. Und dann hat sie mir aus der Hand gelesen, du wirst den Mann deines Lebens kennenlernen, wirst bald herauskommen, was natürlich wunderbar klingt. Ich habe aber an nichts geglaubt, aber dennoch, ja, also irgendwo hat es mir was bedeutet.
Tode Simonsson saß in Einzelhaft, wurde mit einem Privatauto, zwei Gestapo-Beamten und Chauffeur von einem Gefängnis ins andere gebracht. Das war ganz ungewöhnlich.
Ich habe es erst viel, viel später verstanden. Ich war wirklich wegen Hochverrat verhaftet worden und bin dann auf dem Weg nach Olmütz ins Gefängnis erstmal in Brünn gewesen beim Standgericht. Jeder wusste, wo das Standgericht ist. Das war in eine Universitätsgebäude in Brünn und da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt wirst du erschossen, du weißt nicht mehr, wie lange du leben wirst. Und das kann man schwer beschreiben, wie man einen da zumute ist. Da war ich 21. Und plötzlich wurde ich herausgeholt und in ein anderes Gefängnis gebracht. Und da wusste ich schon, dass ich nicht sofort erschossen werden würde.
Der Polizeipräsident von Olmütz half ihr auch, zu ihrer Mutter zu gelangen. Dass ein Damoklesschwert über Theresienstadt hing, wie Trude sagt, wusste sie nicht.
Es war der Vorhof zur Hölle, aber es war trotzdem was völlig anderes. Es sind ja sehr viele Menschen, die in Theresienstadt ankamen, sofort weiter nach dem Osten deportiert worden. Das habe ich aber damals nicht gewusst. Für mich war das eine solche Erlösung nach dieser Einzelhaft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe sofort als Betreuerin in einem tschechischen jungen Mädchenheim gearbeitet. Und es gibt ein berühmtes pädagogisches Poem von einer Wissenschaftlerin aus Israel. Sie hat Kinder, die überlebt haben, kennengelernt, als ein Film gezeigt wurde. Und sie sollten sich dazu äußern. Und dann haben die Kinder damals gesagt, meine schönste Zeit war Theresienstadt gewesen. Sie haben gelernt, in einer Gruppe zu leben mit einer Betreuerin. Sie haben Disziplin, sie haben Rücksicht gelernt und sehr viel Kultur gehabt. Vorträge von den besten Leuten, die da waren. Darauf sind die anderen ganz wütend aufgesprungen und haben gesagt, wie kannst du sowas sagen? Ich war auch in Theresienstadt, ich erinnere die armen alten Leute, ich erinnere den Hunger, ich erinnere den Typhus und so. Und beide haben sie recht gehabt. Man hat dort später auch Gaskammern gebaut. Es hat Epidemien gegeben und Leute sind also gestorben wie die Fliegen. Dazu muss man auch sagen, dass die tschechischen Gendarmen, die das Ghetto bewacht haben, bis auf wenige Ausnahmen mit uns kollaboriert haben, im besten Sinne.
Theresienstadt war zeitweise ein Vorzeigelager der Nazis für die Welt, wie gut es doch den Juden gehe. Und die Nazi-Henker gingen gern in die Kulturveranstaltungen der Gefangenen.
Es ist in Theresienstadt mit großartigen Künstlern das Requiem von Verdi aufgeführt worden. Und was man vielleicht nicht versteht, dass diese Mörder, die hemmungslos die Menschen in den Tod geschickt haben, was von Musik verstanden haben. Und als das vorgeführt wurde, wurde applaudiert. Und der Kommandant Rahm hat gesagt, ich werde die Musiker nicht auseinanderreißen und hat sein Wort gehalten. Er hat sie komplett nach Auschwitz geschickt, sind alle umgekommen.
In Theresienstadt ging für Trude Simonson auch die Prophezeiung der Zigeunerin in Erfüllung, sie werde den Mann fürs Leben finden. Es war Berthold Simonson, später Professor für Sozialpsychologie in Frankfurt.
Theresienstadt ging es also für mich insofern weiter, dass 44 im Herbst 44 plötzlich Transporte nach irgendwo hingehen sollten und man hat gesagt, man wird ein Lager ähnlich wie Theresienstadt irgendwo anders aufbauen und sie haben also dann 18.000 Menschen zwischen September und Oktober nach Auschwitz deportiert. Meine Mutter ist übrigens einen Transport vor mir schon weggekommen. Und ich bin mit meinem Mann Mitte Oktober auch drangekommen. Und ich habe aber nicht gewusst, was Auschwitz ist. Und wir sind da angekommen und ich erinnere mich an Aussteigen, an eine ganz schlimme Atmosphäre, die ich einfach gespürt habe, ohne noch zu wissen. Und ich war noch ganz kurz mit meinem Mann zusammen. Und habe gesagt, hier möchte ich lieber tot als lebendig sein. Daran erinnere ich mich. Dann erinnere ich mich an Herrn Mengele mit den Daumen rechts und links. Und da wusste ich aber auch nicht, dass ich, nachdem ich nach rechts gegangen war, dass ich da, sagen wir, wieder auf dem Tod von der Schippe gesprungen war. Das war zur Arbeit. Dann mussten wir alles ablegen und uns ausziehen und wurden geduscht. Wir mussten unter die Duschen und da habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, dass auch hätte Gas kommen können, was ich ein Glück war. Und dann eines der demütigsten, unvergesslichen Erinnerungen ist, dass wir nackt durch einen Kordon der SS-Leute gehen mussten. Dann erinnere ich mich nur noch an das stundenlange Appellstehen auf dem Appellplatz und dass die Musik dazu gespielt hat. Und damit hört meine Erinnerung vollkommen auf. Ich weiß nichts, nichts, absolut nichts. Und da habe ich mir das so erklärt, wenn man ganz große körperliche Schmerzen hat, hat man ein Glück, wenn man ohnmächtig wird. Und ich denke auch, dass eine Seele ohnmächtig werden kann, dass sie nichts mehr weiß.
Was dann beginnt, nennt Trude Simonsson eine Köpenickiade. Die russische Front kommt näher, Trude wird wieder einmal vor der Erschießung gerettet, zieht mit einer Gruppe Mädchen als deutscher Flüchtling oder tschechische Fremdarbeiterin durch das Land, bis sie wirklich frei ist. Endlich normal leben war ihr größter Wunsch. Auch wenn jüdische Freunde den Kopf schüttelten, dass sie ins Haus des Henkers nach Deutschland zurückgekehrt sei, wie es eine Autorin beschrieben hat. In Frankfurt war sie viele Jahre lang Vorsitzende der jüdischen Gemeinde.
Ich glaube, diese Kraft dann überhaupt hat man bekommen, wenn man eine glückliche Kindheit gehabt hat, wenn man dieses Vertrauen gehabt hat und geliebt worden war, dass einem dann Kräfte zuwachsen, von denen man nichts weiß. Ich habe in Auschwitz unglaublich gehasst, nach der Befreiung überhaupt nicht gehasst. Ich habe kein Talent zum Hassen,
Trude Simonssons Engagement ist ein persönliches. Sie hat sich immer für die Verständigung zwischen Juden und Nichtjuden eingesetzt. Ihre Erinnerungen gibt es mittlerweile als Buch. Noch ein Glück heißt es und es erzählt uns noch viel mehr aus ihrem Leben, wie sie ihren Mann wiederfindet und warum die Stadt Frankfurt ein Zuhause werden konnte. Ohne Elisabeth Abendroth wäre aus meinen Erinnerungen nie ein Buch geworden, sagt Trude Simonsson. Ich habe mit Elisabeth Abendroth vorab gesprochen darüber, was es heißt, solch ein Leben aufzuschreiben. Sich mit Trude Simonsson zu erinnern an ein Leben, das so viel Schweres hatte. Wie war das, Elisabeth Abendroth?
Es war wunderbar, weil Trude eine wunderbare Person ist. Wir haben 8 Jahre zusammen an diesem Buch gearbeitet. Das heißt, in meinen Ferien bin ich immer zu Trude und wir haben ihre Erinnerungen erzählt und abgefragt und aufgenommen. Und dann habe ich immer wieder mal was draus geschrieben und es ihr vorgelesen und sie hat wieder dran rumkritisiert. Und so ist ganz langsam daraus dieses Büchlein entstanden.
8 Jahre ist eine lange Zeit. Das war also auch ein hartes Stück Arbeit.
Ja, das war's, weil wir ganz oft ganz viel umgeschrieben haben. Am Ende habe ich alles weggelebt und alles kurz neu geschrieben, weil es ein kurzes Buch werden sollte und wir waren bei 500 Seiten angelangt.
Da war viel Schweres zu verarbeiten. Wie seid ihr daran gegangen? Wie ging das?
Eigentlich ganz einfach, weil Trude ist einer der wenigen Zeitzeugen des Holocaust, die wirklich erzählen kann. Die sich erinnert, nicht an alles, aber über das, an was sie sich erinnert, kann sie berichten, was sie auch selber befreit. Was natürlich jedes Mal, wenn sie erzählt, durchleidet sie es auch, sie weint auch viel dabei. Aber sie hat keine Sperre, sie kann berichten. Das war das eine. Und das andere ist, sie ist eine ungeheuer humorvolle, liebenswerte, charmante Person. Und wir haben auch ungeheuer viel gelacht dabei.
Das muss man sich immer wieder klar machen, dass jedes Erzählen für jemanden, der den Holocaust überlebt hat, eine unglaubliche Kraftanstrengung ist, ein Kraftakt. Sich erinnern und dieses Grauen hochholen. Wie schafft es ein Mensch hinzukriegen?
Also zweierlei. Erstens an das Allerschlimmste erinnert sie sich ja nicht mehr. Da hat sie ja diese Ohnmacht der Seele. Das ist ein Geschenk. Das weiß sie auch selber. Zweitens, ihr war von Anfang an klar, nach dem Überleben, ihr und ihr Mann, der ja auch ein Überlebender war, dass sie erzählen müssen. Wenn sie es nicht hochholen, werden sie ihr Leben lang schlimmstens dran leiden. Und Trude sagt selber, sie durchleidet es immer, wenn sie es erzählt, aber sie hat keinerlei Albträume. Und ich kenne sehr viele Überlebende, die jede Nacht nur Albträume hatten oder haben. Und außerdem empfindet sie es als Auftrag. Sie sagt, die, die nicht erzählen können, von denen kann ich es nicht verlangen. Aber die, die können, müssen erzählen, damit es nicht in Vergessenheit gerät, damit die vielen, die ermordet worden sind, nicht in Vergessenheit geraten und damit sowas nie, nie wieder passiert.
Widerstand ist ein ganz wichtiges Motto, ein ganz wichtiges Thema. Sie haben eine Passage aus dem Buch für uns mitgebracht dazu.
Ich zitiere einfach mal diese Passage. Ich werde wohl nie verstehen, wie die Deutschen mit ihren Widerstandskämpfern umgegangen sind. Ich kann einfach nicht akzeptieren, dass Menschen, die schon unter Hitler einen hohen Preis für ihren Mut bezahlen mussten, ihn weiter bezahlen mussten, auch nach der Befreiung. Nach wie vor galten Widerständler in Deutschland lange als Verräter. Die Mehrheit der Deutschen hat nach dem Krieg nicht zugeben können, dass nicht die Widerständler falsch gehandelt haben, sondern sie selbst. Sie haben sich selbst etwas vorgelogen. Ihren Kindern und Enkeln auch. Das werde ich nie akzeptieren. Und vielleicht füge ich noch hinzu einen Abschnitt. Zwischen 1991 und 1995 hat die Stadt Frankfurt am Main, meines Wissens als einzige Stadt in Westdeutschland, Bürgerinnen und Bürger mit einer Medaille geehrt, die den Nazis Widerstand entgegengesetzt und Verfolgten geholfen haben. Der Johanna-Kirchner-Medaille. Johanna Kirchner war eine Frankfurter Sozialdemokratin, die für viele NS-Verfolgte die Flucht nach Frankreich organisiert hat. Sie wurde verhaftet und am 9. Juni 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Ich bin froh darüber, dass die Stadt, in der ich lebe, den Widerständlern für ihren Mut und ihre Menschlichkeit gedankt hat. Spät, aber für viele von ihnen nicht zu spät.
Was beeindruckt Sie, die Sie ja schon 30 Jahre, sehr lange mit Trude Simonsohn befreundet sind, am meisten an ihr?
Ja, dass sie so eine rundum positive Person ist, trotz allem, was sie erlebt hat. Dass sie die Menschen liebt und dass sie ein sehr glücklicher Mensch ist, trotz allem. Und dass sie ungeheuer witzig und charmant sein kann und eigentlich immer ist. Wir lachen ungeheuer viel miteinander. Und auch der Buchtitel ist ja eigentlich ein Titel, der einem Witz entstammt. Trude hat ganz viele Lieblingswitze. Einer ist der von der Tante Jolesch. Die Tante Jolesch ist eine Erfindung des Schriftstellers Friedrich Thorberg. Und zur Tante Jolesch kommt ein Neffe und hat einen gebrochenen Arm und ein gebrochenes Bein. Und die Tante sagt, was ist denn dir passiert? Und der Neffe sagt, ich hatte einen Autounfall, aber ich hatte noch ein Glück, großes Glück, denn ich hätte ja auch den Hals brechen können. Und die Tante Jolesch denkt nach und sagt, Gott soll einen hüten vor allem, was noch ein Glück ist. Und das passt auf Trudes Leben, denn sie hatte sehr, sehr viel Glück, sonst hätte sie ja auch nicht überlebt. Aber es ist auch ein Leben, das man je keinem wünschen möchte. Und am Schluss schreibt sie auch, warum habe ich überlebt? Wenn ich zurückschaue auf mein Leben, hatte ich viele Chancen, tot zu sein. Ich hatte Glück, trotz allem. Ein Glück, zusammengesetzt aus vielen, vielen kleinen Mosaiksteinchen. Ich bin dankbar dafür, dass ich viele gute Freunde gefunden habe in meinem Leben. Manche Leute sammeln Briefmarken. Ich sammle Menschen. Die Briefmarkensammlung meines Vaters ist im Krieg verloren gegangen. Freunde können nicht verloren gehen. Nie. Selbst nicht, wenn sie sterben. Wer hat gesiegt? Die, die auf ihre Brutalität vertrauen oder die, die auf Freundschaft bauen?
Elisabeth Abendroth mit einem Zitat aus Noch ein Glück, das sie zusammen mit Trude Simonsohn geschrieben hat. Das Buch ist im Waldstein Verlag erschienen, kostet 14,90 Euro und ich kann es allen nur ans Herz legen. Und es gibt auch eine Buchpräsentation im Museum der Stadt Butzbach am 27. Januar, also am Holocaust-Gedenktag, mit Trude Simonsohn und Musikbegleitung. 19 Uhr im Museum der Stadt Butzbach in der Färbgasse. Das war HR Info Wissenswert. Mein Name ist Heike Liesmann. Sie finden die Sendung als Podcast auf hrinforadio.de und auch bei wissen-hr-online.de. Das Schlusswort möchte ich Trude Simonsohn geben. Sie ermutigt vor allem junge Menschen, sich bewusst zu machen, wo Ausgrenzung anfängt. Und in diesen Gesprächen mit jungen Menschen wiederholt sich Folgendes.
Auf der einen Seite sagen sie, was ich sehr gut verstehen kann, sie können es sich nicht vorstellen. Und dann sage ich immer, ich könnte es mir auch nicht vorstellen, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Man soll nur also wissen, wo das hinführt, wenn man Menschen beginnt auszugrenzen. Je nachdem, wer regiert, kann es immer wieder in Auschwitz enden. Dann habe ich oft erfahren, wie können Sie mit uns reden, wenn Sie das erlebt haben? Und dann sage ich immer, warum soll ich mit euch nicht reden? Ihr habt ja nicht das Mindeste damit zu tun. Ihr habt nur die Verantwortung, wie übrigens auch für heute. und müsst immer für Schwächere oder für Diskriminierte eintreten, damit es nicht passiert. Und dann sage ich eben, Zivilcourage kommt nicht vom lieben Gott, die muss man sich erarbeiten.